Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Büchermenschen-Special. Denn in meiner Heimatstadt Graz versammelt sich demnächst wieder die Creme de la Creme der Krimi- und Thriller-Autorinnen und Autoren. Das nächste Fine Crime Festival steht bevor. Kurzerhand habe ich bei Robert Preis, der das Festival zusammen mit Niki Schreinlechner organisiert, angeklopft. In einer wild umrankten Gartenlaube hat er mir dann über die Geburtsstunde von Fine Crime erzählt, was die Besucherinnen und Besucher da heuer alles erwartet und wer alles dabei sein wird. Robert selbst, der ja unter anderem seit vielen Jahren erfolgreich Graz-Krimis mit seinem Ermittler Armin Trost schreibt, stellt auch gleich sein neues Buch vor. Waldestod heißt es, ein Öko-Thriller. Und ganz offen spricht er dann auch über die mittelschwere Krise, die ihm dieses Buch beschert hat. Super ist es dann im Endeffekt geworden und es gibt auch eine ganz exklusive erste Lesung. Begleitet übrigens ganz passend unser Gespräch vom Gezwitscher der Vögel in Roberts Garten. Ein paar Mal bläst auch der Wind durch, bitte nicht schrecken. Gleich zu Beginn gibt es jetzt aber noch weise Worte von Bernhard Eichner. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Wenn man sich so auf diese Art und Weise damit beschäftigt, ist es irgendwie, ist ein bestimmtes Maß an, oder ist da irgendwas abgedeckt damit, dass man es dann vielleicht nicht selber ausleben muss, wenn man es in den Büchern liest. Also eigentlich tun wir Krimiautorinnen Gutes, indem wir Böses schreiben.
Ja, das sagt Bernhard Eichner, eine richtige Größe im Krimi- und Thriller-Genre, Autor der Totenfrau-Reihe. Zuletzt ist Joko herausgekommen und heuer folgt mit John der zweite Teil. Robert Preis, vielen Dank für die Einladung in deinen Garten. Wir sitzen hier wunderschön im Schatten in einer Laube. Die Bonnie, dein Hund, bewacht uns. Also wenn wer hechelt, ist es die Bonnie, sind es nicht wir. Das wird sozusagen eine Freiluftaufnahme. Siehst du das auch so wie der Bernhard Eichner, dass Krimi-Autorinnen und Autoren Gutes tun?
Selbstverständlich. Wir sind ja alles gute Menschen. Wir wollen die Leute unterhalten in erster Linie. Also bei mir ist es zumindest so. Und ja, je gruseliger die Geschichte, desto mehr Spaß habe ich, hoffe die Leser dann auch.
Ja, du gehörst auf jeden Fall zu denen, die gerne Angst und Schrecken verbreiten in ihren Büchern. Das hast du mir schon bei unserer gemeinsamen Podcast-Folge verraten. Du warst ja einer meiner ersten Gäste. Aber warum gruseln wir uns eigentlich so gerne? Was denkst du? Krimis und Thriller, die gehören ja wirklich zu den beliebtesten Buchgenres. Was ist das Faszinierende am Bösen?
Ich glaube, nachdem ja gar nicht so wenig Böses momentan auf der Welt passiert, ist es trotzdem ein merkwürdiger Effekt, dass die Leute gerne im geschützten Rahmen böse Geschichten lesen wollen. Und ich habe das Gefühl, das nimmt immer mehr zu. Und vielleicht genau aus dem Grund, weil man halt weiß, irgendwann hört die Geschichte auf. Meistens geht es ja gut aus, der Täter wird ja gefasst, das Opfer gesühnt, wie auch immer. Und ich glaube, danach sehnen sich die Leute. Ja. So seltsam das klingt, obwohl es ja eigentlich rundherum genug grausige Sachen gibt, aber letztlich.
Ja, als Leserin kann ich das so bestätigen. Man kann dann das Buch zusammenklappen, schnauf durch, boah, Gott sei Dank ist es nur ein Buch.
Genau.
Und ja, es ist schon ein bisschen eine Sucht, immer mitzufiebern auch, wer war es, mitzurätseln, mitzuraten. Deine Begeisterung für Spannung ist so weit gegangen, dass du zusammen mit Niki Schreinlechner das Fine Crime Festival ins Leben gerufen hast. Vor wie vielen Jahren? Wie lange ist das jetzt schon her?
11 Jahre.
Wie waren da die Anfänge, die Idee dahinter?
Begonnen hat es, das war so ein Krankenhausaufenthalt, kleiner Eingriff, nichts Besonderes. Und mir war so langweilig, dass ich dann gemeint habe, ich mache jetzt ein Festival. Parallel dazu hat es in Graz bereits eine Literaturveranstaltung gegeben. Allerdings wurden die Krimi-Autoren nicht mehr eingeladen zu diesem Event. Das hat mich dann geärgert und ich habe gesagt, ich mache einfach ein eigenes.
Echt so?
Und habe dann das Kriminalmuseum angerufen, damals der Christian Bachhiesel, der Leiter des Museums. Der war sofort Feuer und Flamme, hat gemeint, das machen wir. Wir laden an einem Abend 10, 20 Autoren ein aus ganz Österreich, die sollen ein paar Minuten lesen. Und dann haben wir eine große Vielfalt, da kriegen wir die Leute in den Hörsaal und das machen wir. Neben mir ist jemand gelegen, der hat, glaube ich, gerade Blinddarm, irgend so eine kleine Operation gehabt. Es war zufälligerweise ein Anwalt, der hat gemeint, was da ist, ich bin dabei, ich bin dein erster Sponsor und ich werde den Namen gleich schützen lassen. Wir nennen das Ganze Fine Crime, habe ich gesagt. Und das war eigentlich der Gründungsmythos, hat in einem Krankenhaus stattgefunden und war dann einen Monat später, hat es funktioniert. Also wir haben das dann gleich aus dem Boden gestampft. Super. Und so nach 4 oder 5 Jahren ist der Niki dann dazu gestoßen. Mhm. Wir haben das dann seitdem zu zweit gemacht, weil ich gemeint habe, schön wäre schon, wenn es ein bisschen größer anlaufen würde. Wir könnten ja noch mehr Autoren holen und noch mehr Tage etc. Und mittlerweile ist es halt schon wirklich sehr groß.
Ja, ja. Heuer zum 11. Mal. Ist die Zeit so kurz vor dem Festival nicht noch ziemlich stressig für dich? Was ist schon erledigt? Was ist noch zu tun?
Das meiste ist eigentlich erledigt, sobald das Programmheft steht. Mhm. Weil dann haben wir die Entscheidungen getroffen. Wo findet was statt? Mit wem? Verträge sind meistens zumindest unterzeichnet. Es ist mit dem Sponsoring unter Dach und Fach mehr oder weniger. Das ist eigentlich das Wildeste vorbei. Gell? Jetzt geht es dann eigentlich nur mehr darum, die letzten Bausteine quasi zu setzen und dann beginnt das Festival. Das kriegen wir schon über die Runden.
Ja, du wirkst relativ entspannt. Das gesamte Programm, das gibt es natürlich auch online unter feincrime.com. Ich wusste ja auch lange nicht, wer jetzt wirklich alles dabei sein wird, war furchtbar gespannt auf das Programm. Kannst du hier einen kurzen Überblick geben?
Wir starten mit dem Florian Klenk in der Buchhandlung Moser. Das ist so unser offizielles Startevent. Dann sind wir in der kleinen Zeitung im Styria Media Center. Wird so eine Podcast-Aufnahme geben. Franz Sobel kommt, der Helmut Vlasser kommt. Also es geht schon gleich recht interessant los, finde ich, oder sehr, sehr, sehr groß. Dann haben wir als Eckpunkte zum Beispiel heuer erstmals ein Newcomer-Buch, das wir vorstellen. Mhm. 8 Autoren, die eine Kurzgeschichte präsentieren. Das wird in der Edition Kuiper im Verlagshaus erstmals präsentiert, das Buch. Es gibt ein Theaterstück, Ausstellungen. Die Claudia Rosbacher ist wieder da. Der Tibor Rode kommt, auf den freue ich mich sehr. Der hat einen Thriller geschrieben, Der Wald, ja, aus Deutschland. Wir haben Gäste aus Berlin, aus München. Volker Küpfel ist wieder da, Michael Kobro. Ja, es sind eine ganze Menge Autoren, 30, 35 Autoren. Insgesamt fast 50 Veranstaltungen. Also es tut sich dann schon was rund um Graz.
Rund um Graz, also es ist nicht nur in Graz selbst. Das Programm, Rahmenprogramm, ist auch viel dabei. Ein Kinofilm wird auch gezeigt, oder?
Genau, es wird ein Kinofilm gezeigt. Das ist ein Agatha Christie-Schwerpunkt heuer. Wir haben Theaterstücke, habe ich schon gesagt, Ausstellungen. Es gibt diese 6-Minuten-Lesungen wieder als großen Höhepunkt. Die sind wieder auf der Murinsel. Da sind heuer 12 Autoren. Ja, ich glaube, das Programm wird wieder so sein, dass es schwierig sein wird für manche, einen Abend auszusuchen, ja, sich zu entscheiden. Aber gut, so ist das halt. Wir sind vertreten in Volzberg, Höflach, Karlsdorf, Thal, Straßengel und einige andere Orte sind auch dabei. Und ja, wir freuen uns schon sehr.
Zwei Preise werden auch wieder verliehen. Der Steiermärkische Sparkasse Newcomer Award. Im Vorjahr ist er an die Gudrun Wieser gegangen. Sie schreibt ja erfolgreich historische Krimis. Und wir hören kurz rein. Ich habe nämlich bei ihr nachgefragt, wie war der Abend der Preisverleihung für Sie? Wo steht Ihr Award heute? Und was bedeutet so eine Auszeichnung eigentlich?
Das war ein unfassbar spannender Moment, ein bisschen unwirklich im Nachhinein. Natürlich habe ich mir an diesem Abend dann schon gedacht, okay, wer könnte der neue oder die neue Newcomerin werden? Natürlich habe ich da auch so meine Ideen gehabt und ein bisschen spekuliert und vielleicht auch heimlich ein bisschen gehofft. Ich glaube, das tut man immer. Und wie du dann, also wie Martina Steidl, dann die Laudatio gehalten hat, da ist dann irgendwann einmal klar gewesen, okay, es dürfte eine Gewinnerin sein. Und irgendwann kam dann auch so das Thema, ja, sie schreibt historische Kriminalromane. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, das könnte ja glatt ich sein. Aber so richtig geglaubt habe ich es natürlich erst, wie dann so wirklich, wirklich mein Name gefallen ist. Und auch dann war es noch für ein paar Herzschläge lang so, war das jetzt wirklich mein Name oder heißt jemand anderes noch zufällig ganz gleich oder sehr ähnlich oder ich habe mich einfach verhört oder ja, aber es war ich und es war unfassbar cool. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich freue mich übrigens immer noch, wenn ich meinen Preis sehe. Der steht übrigens tatsächlich in meiner Geschirrvitrine im Wohnzimmer und da steht er sehr malerisch zwischen meinem guten Sonntagsporzellan, aber ich sehe ihn auch wirklich regelmäßig an, nämlich jedes Mal, wenn ich irgendein Heferl oder einen Teller aus der Vitrine hole, da steht mein Preis und wer weiß, irgendwann wird er vielleicht ein neues Platzl bekommen, vielleicht in meinem Schreibzimmer oder so. Mal schauen, das wird sich jetzt, glaube ich, richtig gut anbieten, aber im Moment steht er noch im Wohnzimmer inmitten meines Sonntagsgeschirrs. Und was der Preis für mich bedeutet, ja, abgesehen davon, dass er mir unfassbar viel Freude macht, ist es vor allem ein Zeichen, dass ich offenbar beim Schreiben, beim Krimischreiben, irgendetwas bislang richtig gemacht habe, weil sonst hätte ich diesen Preis wahrscheinlich nicht gewonnen. Er ist im Grunde eine ganz wundervolle, große Bestätigung, dass ich mit dem, was ich mache und was ich wirklich, wirklich gerne mache, quasi auf dem richtigen Weg bin, und er spornt mich an, da auch wirklich weiterzumachen. Und so kann ich nur sagen, ja, ich bin schon super gespannt, wer heuer den neuen Feincrime Newcomer Award gewinnen wird. Und ich hoffe, dass es für diese Person dann genauso ein großer Ansporn und eine genauso große Bestätigung sein wird, wie für mich so ein richtiges Autorendoping, könnte man sagen, ist dieser Preis.
Sehr lieb.
Die Gudrun ist auch heuer wieder dabei. Vor kurzem erst ist ihr Buch, wieder ein historischer Krimi, Grüne Mark und Weißer Tod, erschienen.
Ja, sie ist ja auch beim Feincrime Festival dabei mit der Marion Wiesler.
Gemeinsam.
Da geht sie gemeinsam einen Abend in der Landesbibliothek. Da stellen sie dann das Buch Die Toten vom Salzberg vor.
Genau, ein doppelt historisches
ein
Buch.
Ein doppelt historisches Buch, Doppellesung,
und
ja.
Die beiden waren nämlich auch erst bei mir im Podcast zu Gast.
Ah, sehr gut.
War sehr spannend und sehr interessant zu hören, wie so gemeinsam ein Buch entsteht.
Sehr gut,
ja. Ja, und riesig gefreut hat mich letztes Jahr auch der Feincrime Award zum Abschluss des Festivals für die Ellen Dunn und ihre Patsy Logan-Reihe. Von ihr kommen es Grüße aus Irland, und auch sie erzählt über den Moment, als ihr Name gefallen ist, wo der Award beheimatet ist und dass er ein Mittel zur Motivation ist.
Ja, wie war das Gefühl, als ich meinen Namen da oben gesehen habe? Es war irgendwas zwischen Schreck und Freude. Ja, es war schon auch ein Schreck, weil für mich ist es ja auch so, dass da 12 oder 13 andere tolle österreichische AutorInnen um mich herum stehen, die es auch sehr verdient haben, und man hat dann das Gefühl, ja, gibt's ja gar nicht. Und ja, deswegen wunderbar, riesige Freude, aber auch eine Portion Schrecken dabei. Und auch deshalb, weil ich ja ein Jahr davor einen Preis gewonnen habe schon, und da hatte ich auch das Gefühl, ja, na, das passiert jetzt nicht noch einmal. Umso größer war die Freude, dass auch in Österreich die Menschen, die KrimileserInnen, auf mich aufmerksam geworden sind und das irgendwie anerkennen, die ganze Serie und vor allem auch diese wunderschöne Laudatio, die der Bernhard Eichner auf mich gehalten hat. Das war alles so ein bisschen wie ein sehr schöner Fiebertraum. Was bedeutet für mich dieser Preis? Sehr viel. Es ist eine Anerkennung, natürlich auch eine finanzielle Anerkennung, aber es bedeutet besonders viel für mich auch, weil es ein österreichischer Preis ist, von ÖsterreicherInnen vergeben. Steiermark noch dazu, da kommt ja meine Mutter her aus Judenburg, und es ist ein schönes Gefühl, da irgendwo ein bisschen auch einen Full Circle gemacht zu haben und hier zu stehen und einen Preis entgegennehmen zu dürfen. Wo steht der Feincrime Awards? Der steht hier in Irland auf meinem Schreibtisch, direkt auf meinem Blick, gleich neben dem Klauser von 2023, und die stehen deswegen da, weil ich mich damit auch motiviere, weil immer wieder, wenn man beim Schreiben vielleicht an neue Hürden stoßt oder das Gefühl hat, oh, da läuft irgendwie gar nichts, oder ich habe überhaupt total verlernt, wie man schreibt, das klingt blöd, aber an solchen Stellen steht man immer wieder, dass man sich denkt, wie habe ich das nur damals gemacht? Das gibt's doch gar nicht, ich kann gar nicht mehr schreiben. Und dann schaue ich mir die an und denke mir, nein, nein, du hast es geschafft, du wirst es wieder schaffen. Es wird alles wieder gut, mach eine Pause und dann mach weiter. Und dafür sind die beiden eine wirklich schöne Erinnerung. Der Feincrime Award ist ja außerdem ein wirklich schöner steirischer Eiche, riecht fast nur gut davon, also einfach ein schöner Anblick, den ich mir gerne sehr oft gebe, jeden Tag am liebsten.
Ihr ganz tolle Frauen, finde ich alle beide, und auch tolle Bücher, die sie schreiben. Und ja, ich bin ziemlich stolz, dass nicht nur die Gudrun Wieser zusammen mit der Marion Wiesler, sondern auch schon extra, und auch die Ellen Dunn war bei mir im Podcast zu Gast, so wie du. Und jetzt stellen wir das Festival ein bisschen hinten an. 2 Jahre ist es ziemlich genau her, dass wir uns unterhalten haben über deine Bücher und das Schreiben, und ja, da hat sich irrsinnig viel getan in dieser Zeit.
Ja, bei mir und bei dir hoffentlich auch, also es ist sicher viel passiert in dieser
Bücher
Zeit.
Habe ich keine geschrieben,
okay.
Aber du kannst, glaube ich, einige aufzählen.
Ja, es sind in diesen letzten 2 Jahren ist ein neuer Trost erschienen, ja genau, und jetzt im Juni kommt das nächste Buch raus, wird kein Armin Trost sein, wird so ein Thriller. hoffentlich spannend. Waldestod heißt er und ja, den wir ja auch beim Fancram Festival präsentieren.
Genau, du bist mit Waldestod vertreten. Jetzt könnte man ja meinen, du bist relativ ausgelastet mit jährlich einen Graz-Krimi mit deinem Ermittler Armin Trost. Dann einen wirklich dicken historischen Wälzer hast du auch geschrieben, Gottes Plagen. Ein Fantasy-Buch für Jugendliche war dabei.
Ja, das war alles in den letzten zwei Jahren.
Brauchst du da manchmal so Ausreißer oder Standalones wie jetzt Waldestod?
Ja, das war der Grund, gell, dass ich das unbedingt machen wollte, mal ausbrechen oder was anderes probieren. Ein bisschen habe ich mich geschnitten. Es war dann nämlich so, dass das eigentlich ein enormer Aufwand war. Also es ist natürlich, wenn du diese Trostserie schreibst, die Protagonisten stehen, die Geschichte aus dem Kopf, du weißt ja ziemlich gut, du kannst abschätzen, wann du fertig bist mit der Geschichte, wie weit du sein musst, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Und plötzlich machst du eine neue Geschichte und die ist ja völlig in eine andere Richtung gegangen, als ich eigentlich wollte. Und ich habe dann quasi,
als du wolltest.
Als ich wollte, ist einen kompletten Roman fertig geschrieben, den habe ich dann auch dem Verlag präsentiert und wir haben dann lang diskutiert und haben uns dann aber entschieden, das Projekt komplett neu noch einmal zu machen. Gell? Also den Roman quasi noch einmal zu schreiben.
Ist er wirklich im Kübel gelandet?
Er ist mehr oder weniger im Kübel gelandet oder halt Teile davon wurden verwendet. Es einfach nicht gelungen ist, das, was ich sagen wollte, zu Papier zu bringen. Das ist mir noch nie passiert. Und es war ein richtig, richtig anstrengender Prozess, dieses Buch fertig zu bringen.
Ja,
bin jetzt mal sehr froh. Das Ergebnis ist super. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich habe halt einfach nur nicht diesen Weg eingeschlagen, den ich sonst immer mache. Sehr zielgerichtet. Meistens passt immer alles, die Richtung stimmt und so weiter. Aber in dem Fall war es sehr, sehr in Schlangenlinien.
Ja.
Hat das funktioniert. Das war ziemlich. Und ich habe gemerkt, dass es einfach sehr viel ist. Gell. Das sind doch Bücher im Halbjahresrhythmus rausgekommen in den letzten Jahren. Du hast ja aufgezählt, auch mit dem historischen Roman, das war schon ein großes Projekt. Und ich habe einfach gemerkt, dass da langsam bei aller Liebe und bei allem Selbstvertrauen geht einem irgendwann die Luft aus. Gell. Und ich habe dann gemerkt, dieses Projekt, da bin ich schon ziemlich am Zahnfleisch dahergelaufen.
Gell. Okay, also war doch viel Druck da?
War dann doch, ja, Druck. Es war halt dann, ja, auch so, was den Druck, den man sich selber macht. Gell. Ich wollte es ja unbedingt natürlich machen und wollte es mir beweisen und dem Verlag oder wem auch immer. Und das geht dann oft nicht so leicht von der Hand. Gell. Und dann, ich will nicht sagen, dass es eine Schreibblockade war, es sowieso nicht, oder eine Krise. Aber es war gut, eine mittelschwere Krise war es vielleicht, ja. Es hat ein bisschen länger gedauert, sagen wir. Deswegen bin ich sehr froh, dass das Ding jetzt fertig ist und ja, schauen wir mal.
Ja, für dich eine neue ankommt. Erfahrung.
Oder? Ja, aber wirklich eine neue Erfahrung. Ja. Ja.
Kannst du schon was zum Inhalt erzählen?
Ja, es geht darum, eine Journalistin, die ein bisschen in einer Krise steckt, wird zu einem Außeneinsatz in die Steiermark geschickt, zu einem Unwettereinsatz. Also ein großes Unwetter ist geschehen in einem Dorf und sie soll da live berichten für so ein Magazin, für eine Zeitung. Und das ist halt ihre große Chance. Sie kommt dorthin, sie checkt dort ein in einer kleinen Hütte eines Kollegen, der da zufällig in der Nähe Hausräume hat und entdeckt aber im Laufe der Recherche zu dieser Unwettergeschichte, dass im Wald ganz in der Nähe merkwürdige Dinge vor sich gehen. Es passiert ein Mord, Männer in weißen Plastikanzügen tauchen auf und irgendwas in diesem Wald ist seltsam. Und dieser Sache geht sie halt auf den Grund. Und über kurz oder lang merkt sie, dass sie selber da ziemlich tief drinnen steckt. Und es wäre fast besser, schnell zu flüchten. Aber nein, sie will auch diese Geschichte recherchieren und steckt bald selber mit Problemen ziemlich tief drinnen. Ja.
Wann ist dir die Idee zu diesem Buch gekommen? Du gehst ja gerne im Wald spazieren.
Genau, das war der Auslöser. Ich bin im Wald gern, im Wundergrei in der Nähe und bin halt oft
dann
drinnen.
Dann ist ein Mord passiert.
Und da passiert halt ein Mord, der passiert fast jeden Tag bei mir im Wald. Hat sich ergeben, diese Geschichte wollte ich schon lang schreiben, allerdings wollte ich eben so eine Art Apokalypse draus machen, gell? So ein Endzeitroman. So war die Grundidee. Ne?
Richtig und in die Vollen geht.
So ein richtiges Ding, das in die Vollen geht, genau. Und also richtige Apokalypse-Geschichte und die hat nicht funktioniert. Also ich habe sie, wie gesagt, fast zu Ende geschrieben, aber es war irgendwie nicht das eine und nicht das andere. Gell? Es war kein Krimi, es war keine Apokalypse, es war nicht spannend. Es war so ein Mittelding zwischen allen Stühlen. Gell?
Hast du selber dieses Gefühl gehabt oder waren das auch schon Rückmeldungen? Hast du da mit dem Verlag zusammengearbeitet dran,
am Konzept dann? Also ich habe schon selber das Gefühl gehabt, aber die Rückmeldung war dann auch ziemlich eindeutig, dass man hat das nicht gespürt. Gell? Es war ein Roman, der in der Zukunft spielt, aber es waren da zu wenig Elemente drinnen, die die dazu passen würden. Gell? Also die, wo man das sagen kann, hätte er gleich in der Gegenwart spielen können. So auf die Art. Wir haben sehr viel diskutiert drüber. Und letztlich spielt er in der Gegenwart. Es ist viel entspannter. Mhm. Also ich habe das Ganze rausgenommen, diese Apokalypse.
Ja.
Hat ein bisschen den Hintergrund. Ich schaue sowas selber sehr gerne. Serien, Streaming, du kennst das ja, ja. Als die Filme. Lies sehr gerne Bücher, Fantasy, Science Fiction. Und wollte wahrscheinlich so in diese Richtung rein. Ist mir aber überhaupt nicht gelungen. Ganz interessant. Also zumindest nicht mit diesem Plot. Der hat so nicht funktioniert. Gell? Und der war dann in der Gegenwart viel spannender. Also viel besser zu erzählen. Gell? Und war eine interessante Erfahrung.
Schön, dass es da ist. Das Buch gibt es eine Kostprobe. Sozusagen.
Sicher,
eine exklusive Premierenlesung.
Ich fange ganz am Anfang an beim Prolog.
Ja, perfekt.
Haben wir gleich die ersten zwei Seiten hinter uns gebracht. Der Tag hatte sich wie Kaugummi angefühlt. Außerdem lag ein Knistern in der Luft, das Eva körperliches Unwohlsein verursachte. Sie war ausgelaugt und leer, hörte ihr eigenes Blut im Ohr rauschen und spürte, dass sich Kopfschmerzen anbahnten, die nur durch stundenlangen Schlaf zu verhindern waren. Das war ihre Ausrede, die Kinder diesmal einfach vor den Fernseher zu setzen, anstatt gemeinsam zu Abend zu essen. Die Schwiegermutter hatte die beiden mittags vom Kindergarten abgeholt und den Nachmittag mit ihnen verbracht. Bei der Übergabe war Eber dann wortkarg gewesen, in Eile. Der Himmel war in düsterer Stimmung, baute kilometerhohe Wolkentürme und grummelte zornig vor sich hin. Eber hatte noch vor Ausbruch des Gewitters zu Hause sein wollen. Sie gestaltete das Abendbrot für die Kleinen liebevoll. Die Streichwurstbrote unterteilte sie in mundgerechte Häppchen und verzierte sie mit Paprikastückchen und Essiggurken. Dazwischen lagen Gummibärchen als buntes Beiwerk auf den Tellern. Dazu gab sie je ein Glas kalten Kakao. Ein freudig gedehntes Ja begrüßte sie im Wohnzimmer. Sie lächelte müde, setzte sich neben die beiden auf die Couch. Auf dem Bildschirm blökte Sean das Schaf und Eva fielen bald darauf die Augen zu. Sie hatte nur kurz eingeschlafen, eine Minute vielleicht. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte sich aber etwas verändert. Sie wusste nicht, was es war, aber das Gefühl nagte an ihr. Die Kinder glotzten selbstvergessen auf den Bildschirm und hatten kaum etwas von ihren Broten gegessen. Das Rauschen im Kopf war verschwunden, nur der Fernseher und das leise Lachen der Kleinen durchdrangen die Stille. Etwas stimmte nicht. Eva stand auf, ging ans Fenster und legte die Handflächen an die kühle Scheibe. Sie suchte in der Dunkelheit einen Hinweis. Vergeblich. Nur Schatten. Aber da war doch noch etwas. Sie schloss die Augen und lauschte. Jetzt hörte sie es. Das Sirenengeheul der Feuerwehr drang an ihr Ohr. Das war nichts Ungewöhnliches. Ein Fehlalarm oder ein harmloser Unfall, dachte sie zunächst. Doch das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, ließ sie nicht los. Die Kopfschmerzen kehrten wieder zurück. Sie wollte ins Badezimmer gehen, um sich eine Tablette zu holen, hielt aber im Flur abrupt inne und fluchte. Sie spürte etwas Kaltes unter ihrem Fuß. Ihre Socken waren nass. Gebitte, habt ihr schon wieder in der Badewanne geplanscht und alles überflutet? Nein, riefen die beiden fast unisono. Eva runzelte die Stirn, denn sie bemerkte nun, dass die Wasserlache gar nicht aus dem Badezimmer kam. Sie folgte der Spur bis zur Haustür, öffnete sie und erstarrte. Gerade noch war Sean das Schaf groß zu sehen, da fiel das Bild aus. Alles wurde von einem schwarzen Nichts verschluckt. Statt des Blökens war nur ein Grundrauschen aus dem Fernsehapparat zu vernehmen. Irgendwo in der Nähe rumpelte es, als wäre einer der riesigen Harvester, die hier manchmal auf dem Forstweg entlang fuhren, auf dem Weg in den Wald. Aber es war doch schon finster. Da arbeiteten die normalerweise nicht mehr. »Mama, das ist gemein, der blöde Fernseher ist kaputt«, rief der Junge, und seine 2 Jahre ältere Schwester stimmte ein. »Ja, bitte mach, dass er wieder angeht.« Durchs Fenster zuckte plötzlich ein greller Lichtschein, dem unmittelbar darauf ein lautes Krachen folgte. In diesem Moment stürmte Eva in den Raum. Sie brüllte die Kinder an, sie sollten aufstehen, sofort. Eva lief zur Kommode, riss die Läden auf, hatte noch das surreale Bedürfnis, etwas einzupacken, etwas, das Wert hatte, Reisepässe, Geld. Ihr Herzrasen befeuerte ihre Kopfschmerzen. Ein seltsam langgezogener Laut entkam ihr, Ausdruck unaussprechlicher Panik. Sie gab die Suche auf und stürmte die beiden Kinder im Arm durchs Haus. Im Vorzimmer rutschte sie aus und stürzte. Sie rappelte sich hoch. Den Kindern war nichts passiert, aber sie weinten. Eva weinte jetzt auch. Sie stand an der offenen Haustür. Die Sirenen heulten ohrenbetäubend, die ganze Welt schien zu brüllen. Nur Eva schwieg augenblicklich. Fassungslos starrte sie in die Schrecken dieser Nacht. Vogelzwitschern und Kinderlachen. Dramatisch.
So, das war jetzt ganz exklusiv. Super, der Prolog von Waldes Tod. Ja. Schön, dass dir die Geschichten nicht ausgehen und dass auch diese Geschichte ein Ende gefunden hat. Wo und wann wird man dich erleben beim Fine Crime Festival?
Ich bin am Dienstag, am 1. Juli auf der Moorinsel, eben gemeinsam mit der Nicole Stranzl und dem Tibor Rode. Da werden wir alle drei Geschichten lesen, die eben mit dem Thema Wald zu tun haben.
Ja, ich bin auch dabei.
Du bist auch dabei, sehr gut. Du wirst den Abend moderieren.
Ich werde den Abend moderieren.
Du bist natürlich dabei. Ja, da geht es halt bei der Nicole um Galgenwald, heißt ihr Roman. Der Wald vom Tibor Rode und Wald ist tot eben von mir. Dann wird es am nächsten Tag, am 2. Juli, lese ich in Lanach. Da bin ich dann wieder bei einer Sololesung zu diesem Buch. Und tags darauf gibt es dann die lange Nacht des Krimis, gemeinsam mit dem Christian Bachisel auf der Moorinsel. Ich freue mich auch aufs große Finale.
Sehr fein. Also aufs Finale freust du dich besonders, auf deine Veranstaltungen wahrscheinlich auch selber. Welchen Autor oder welche Autorin freust du dich da besonders?
Ja, der Tibor Rode, auf den freue ich mich schon sehr. Ich bin auch ein bisschen mit ihm in E-Mail-Kontakt, eben weil wir ziemlich ähnlich ticken und ich auch sein Buch gelesen habe, während ich meines geschrieben habe.
Ich lese es gerade, Der Wald.
Der Wald, ja, ich finde es sehr spannend. Das ist so eine gute Geschichte. In die Richtung hätte es zum Beispiel auch gehen können oder sollen. Also es hat mir dann auch sehr geholfen, auch meine eigene Geschichte zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich auch auf die Martina Barker, die ihr neues Buch vorstellen wird.
Kein Gartenkrimi diesmal.
Kein Gartenkrimi, stimmt. Kurt Balm ist wieder da, aber im Grunde, ich freue mich auf alle. Sie sind alle sehr liebenswerte Leute und es ist immer spannend, wenn man sie so, ich sehe die meisten eben nur einmal im Jahr bei diesem Festival oder bei einem anderen großen und da ist es immer ganz lustig zu hören, was sie so erlebt haben in den letzten Monaten.
Robert, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die exklusive Kurzlesung nochmal aus Waldestod, die demnächst im Buchhandel und zu hören auch beim Fine Crime Festival. Ich freue mich schon sehr drauf und wir sehen uns dann dort.
Super, freue mich auch. Bis bald.
Wer jetzt Lust bekommen hat, ein bisschen Krimi-Luft zu schnuppern, coole Lesungen zu besuchen, Mega-Autorinnen und Autoren live zu erleben, der merkt sich gleich das Datum. Am 26. Juni geht's los, das Fine Crime Festival in Graz und Umgebung. Ellen Dann ist wieder da, Jan Beck, Petra Hartlieb, Michaela Kastel, Franz Breitler, Mirella Kuchling, Margot Mühlfellner, Fabian Navarro, Thomas Raab, Lukas Pellmann und viele mehr. Auf finecrime.com findet ihr alle Veranstaltungen und Termine, Links wie immer in den Shownotes. Ich freue mich riesig, ein solches Event begleiten zu dürfen und den einen oder anderen persönlich zu treffen und wir uns gemeinsam fürchten und gruseln können. Bis dann,